Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Ramona Westhof.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Oh, eine Winzigkeit noch. Das geht nun wirklich ganz schnell.
Ja, eine Frage hat Columbo immer noch. So leicht werden ihn die Reichen und Schönen, gegen die er ermittelt, nicht los. Bei Columbo werden aber nicht nur Morde aufgeklärt, sondern auch Klassenunterschiede verhandelt. Das gucken wir uns gleich an. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal im Sexshop waren. Klassisch haben die ja ein bisschen so ein schmieriges Image, dazu passend altmodische Einrichtungen, auf den Produkten Bilder von sehr großen, unnatürlich aussehenden Körperteilen. Alles halt irgendwie nicht so richtig einladend. Sexshops gibt's aber mittlerweile auch in schön und in explizit feministisch. In München hat das Consent Calling Kollektiv die letzten 2 Wochen lang so einen feministischen Sexshop betrieben. Als Pop-up im Habibi-Kiosk in den Münchner Kammerspielen. Heute ist da der letzte Tag. Offener und mehr Mainstream geht's schon fast gar nicht mehr als an genau dieser Adresse. Was den Sexshop von anderen unterscheidet, was den so feministisch macht, spreche ich jetzt drüber mit Johanna von Winning, Teil des Consent Calling Kollektivs und eine der Betreiberinnen des Sexshops. Hi.
Hi, schön, dass ich hier sein kann.
Ohne jetzt bei Ihnen im Laden gewesen zu sein, offenes Schaufenster, offene Regale mit pastellfarbenen Sextoys und wenig explizite Bilder von Penissen und großen Brüsten, oder?
Ja, das ist schon mal ziemlich gut, der Anfang zusammengefasst. Das sieht man auf jeden Fall, wenn man reinkommt. Also wenn man sich weiter umguckt, sieht man natürlich erstmal auch den Habibi-Kiosk, der ein wunderschöner Raum ist und der uns da gerade beherbergt, der allein schon eine super schöne Atmosphäre schafft, die einfach sehr viel Offenheit hat, sehr willkommen heißend ist. Man fühlt sich da direkt so ein bisschen wohl. Und wenn man sich dann so ein bisschen umschaut, sieht man irgendwie ein Bücherregal mit Jugendbüchern, Kinderbüchern, Aufklärungsbüchern, feministischer Theorie, auch Aufklärungsbüchern für Erwachsene. Man sieht so Produkte, die im weitesten Sinne irgendwie mit Körper und Verhütung zu tun haben. Man sieht Produkte auch zur Gender Expression, also für Menschen mit Genderdysphorie, also quasi so den negativen Auswirkungen davon, wenn Geschlechtsidentität und sichtbare Geschlechtsmerkmale nicht übereinstimmen. Das ist auch ein großer Teil von unserem Sortiment. Und dann haben wir so ein bisschen feministischen Merch auch, also so Sticker und Postkarten.
Jetzt haben Sie ja nicht nur 2 Wochen lang diesen Pop-up mit Sextoys und Merch und Büchern, sondern eben auch andere Formen von Aufklärung, Abendveranstaltungen. Heute ist jetzt der letzte Tag. Was hatten Sie in den letzten 2 Wochen so für Rückmeldungen? Also wie war da die Resonanz?
Oh, es war unglaublich. Es war so viel Positives dabei. Es war total bestärkend, ehrlich gesagt. Weil wir natürlich auch alle sehr aufgeregt waren. Es ist jetzt irgendwie auch was Besonderes, da in der Maximilianstraße zu sein und so mit den Kammerspielen zusammen assoziiert werden. Also wirklich zentral im Münchner Stadtgeschehen vertreten zu sein, auch mit so einem, ja, teilweise dann doch irgendwie noch anstößigen Thema. Und dementsprechend waren wir alle so ein bisschen gespannt, auch was da zurückkommt. Und es war echt, also es war total überwältigend. Die Menschen waren total begeistert, genauso wie wir. Also wir hatten dann teilweise zum Beispiel eine Drag-Show auf der Maximilianstraße. Dann hatten wir auch noch ganz viele andere Veranstaltungen, die irgendwie in versuchen, in ganz unterschiedliche Richtungen zu gehen und Sexualität so ein bisschen in den ganzen unterschiedlichen Facetten darzustellen, zu behandeln. Also wir hatten zum Beispiel eine kreative Austauschrunde, wo wir zusammen Collagen gebastelt haben und versucht haben, uns so Erotik und Lust anzunähern. Wir hatten eine Gesprächsrunde über Scham und was Scham mit Beziehungen machen kann, was Scham mit Sexualität machen kann, was auch positive Aspekte von Scham sein können. Wir hatten eine Austauschrunde zu Liebe und Fürsorge im Kapitalismus. Wir hatten ein kleines Konzert. Also wir haben versucht, irgendwie so möglichst vielseitig da dann doch auch diese 2 Wochen voll zu packen, dass da auch für alle was dabei ist und alle irgendwie Lust haben, mal vorbeizuschauen.
Ist das, was Sie machen, jetzt eher Kunst oder eher Sexshop? Also natürlich ist es ein Sexshop mit Sachen, die man kaufen kann, aber Sie sind eben auch in einem Theater und in einer teuren Einkaufsstraße. Können Sie das an der Rückmeldung irgendwie abmachen, als was das gesehen wird? Oder vielleicht an der Kundschaft, die vorbeikommt? Also kommen da irgendwie eher Theaterpublikum oder EinkäuferInnen, die gerade in der teuren Boutique nebenan war? Oder Leute, die explizit zu Ihnen kommen, weil die sich eben für feministische Auseinandersetzungen mit Lust interessieren oder was bei Ihnen kaufen wollen?
Das ist ganz spannend, weil bevor wir jetzt im Habibi-Kiosk waren, war unsere Zielgruppe sehr, sehr politisiert schon, sehr feministisch, sehr links. Und auch wenn wir das versucht haben, sind wir häufig nicht so sehr aus dieser Bubble rausgekommen. Und dadurch, dass wir jetzt quasi mit den Kammerspielen zusammenarbeiten, hat sich da irgendwie diese Zielgruppe komplett erweitert. Das heißt, man findet irgendwie alles. Man findet Menschen, die uns seit 2 Jahren irgendwie verfolgen und ganz aufgeregt darauf warten, dass dieser Laden aufmacht, und wir finden Menschen, die irgendwie über die Kammerspiele davon gehört haben und einfach mal interessiert sind. Ganz vereinzelt kommen auch wirklich Leute rein, die jetzt einfach gegenüber bei Ralph Lauren waren, auch wenn das die wenigsten sind. ist aber dann teilweise, also oder für mich sind das eigentlich die spannendsten Begegnungen, weil das natürlich Menschen sind, die sich erstmal daran aufhängen, was wir da gerade machen und dass wir da sind. Viele, manche nicht. Manche kommen auch rein und feiern es total. Das ist auch immer ganz schön.
Das heißt, kommen Leute rein und beschweren sich bei Ihnen, was Sie tun?
Ja, Beschwerden haben wir jetzt noch nicht bekommen. Aber es gibt schon Menschen, die sich dann fragen, wofür braucht es denn feministische Sexshops? Oder wieso braucht es denn das, was ihr gerade hier macht? Ich bin doch total aufgeschlossen und lebe meine Sexualität ganz frei aus. Braucht ja niemand sowas. Und das sind dann immer ganz schöne Austausche eigentlich. Also da kommen dann irgendwie immer ganz spannende Kritiken, die aber eben sehr individuell fokussiert sind und die eben diesen gesellschaftlichen Kontext, den wir eigentlich schaffen wollen, also durch diese Bildungsveranstaltungen, durch diese Austauschrunden, das ist auch so ein ganz zentraler Teil von unserem Projekt, dass wir halt Sexualität als was begreifen wollen, was eben in gesellschaftlichen Strukturen stattfindet, was geprägt ist durch Diskriminierungen, durch Erfahrungen in der Gesellschaft, in der wir leben.
Johanna von Winning, Teil des Consent Calling Kollektivs, das 2 Wochen lang im Habibi-Kiosk an den Münchner Kammerspielen, also mitten zwischen sehr teuren Modeboutiquen, einen feministischen Sexshop betrieben hat. Heute ist der letzte Tag. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, dass ich hier sein konnte.
Unter BookTok findet sich im Internet sehr, sehr viel Content, der mit Büchern zu tun hat. Unboxing-Videos zum Beispiel.
Dieser Moment, wenn du vergessen hast, dass du ein Buch bestellt hast und es an der Tür klingelt und du ein Paket von Tadja erhalten hast. So kann ein Freitag starten, Freunde. Ich freue mich.
Das ist die TikTok-Nutzerin Burcu Bloyd, die ein Buch auspackt. BookTok, also die TikTok-Community der Bücherfans, die ist extrem erfolgreich und auch einflussreich. Bücher, die bei TikTok besprochen werden, werden meistens auch gut verkauft. Wie funktioniert BookTok? Wie sieht BookTok aus? Und vor allem, was liest BookTok gerne? Das bespreche ich mit der Kulturwissenschaftlerin Vera Klocke. Hi.
Hallo.
Also, was sind das für Videos, die sich da sammeln unter dem Hashtag BookTok?
Also das sind zunächst einmal sehr kurze Videos, meistens unter 60 Sekunden. Das liegt aber natürlich auch an der Plattform TikTok, wo es nur sehr kurze Videos gibt. Mhm. Und jetzt in diesen Videos werden sehr unterschiedliche Genres besprochen. Also die BookTok-Community ist sehr vielfältig. Es gibt die, die sich für Thriller interessieren, die sich für Fantasy interessieren. Was aber am präsentesten ist, das sind die Bücher im Romance-Bereich. Also romantische Komödien oder Dramen, die da vor allem von jungen Frauen um die 20 nachbesprochen werden.
Und was passiert dann in diesen kurzen Videos? Also passt in so einen Clip eine ganze Buchkritik oder was sehen wir da?
Nee, es sind ausschließlich Empfehlungen oder Erlebnisberichte. Das heißt, es geht gar nicht um so einen Anspruch wie im Feuilleton, das differenziert einzuordnen oder zu kritisieren. Die Personen gehen bei den Besprechungen ganz stark von sich aus und betonen die eigenen Emotionen, die sie beim Lesen eben hatten und geben dann eigentlich nur Empfehlungen. Es gibt eigentlich gar keine Nicht-Empfehlungen sozusagen. Und dabei bringt das aber total interessante visuelle Ästhetiken hervor. Es gibt zum Beispiel Timelapse-Videos, die ganz ohne Sprache auskommen, bei denen Frauen sich dabei filmen, wie sie lesen oder dabei auch weinen. Und dann gibt es zum Beispiel auch Nahaufnahmen auf Sätze, die zum Beispiel unterstrichen werden oder mit Post-its markiert werden. Das heißt, da gibt es total unterschiedliche Ansätze. Und ja, was ich daran total interessant finde, ist, dass die Bücher, die da empfohlen werden, in anderen Kontexten auch abwertend als Chick-Lit bezeichnet werden, also als Literatur für Schicks für Frauen. Und diese Bücher erfahren hier eine totale Aufwertung.
Das heißt, wie werden diese Bücher da aufgewertet?
Also ich würde sagen, es gibt eine zweifache Aufwertung. Einmal für die Leserin, die bei TikTok und in der Community eben Austausch finden können und damit auch ernst genommen werden. Und dann aber auch einmal auf der anderen Seite eine finanzielle Aufwertung für die Autorinnen. Emily Henry zum Beispiel, das ist eine Autorin, die ausschließlich romantische Komödien schreibt und eben auch ganz stark bei TikTok empfohlen wird. Und die hat in ihrem Buch Beatread aber einen total interessanten Metamoment eingebaut, wo die Protagonistin auch eine Romantikautorin quasi ist und dann darüber schreibt, dass diese Bücher, die weibliche Protagonistin in den Vordergrund stellen, eben als Frauenliteratur auf dem Markt verkauft werden. Das heißt, es gibt von vornherein eigentlich nur 50% mögliche Abnehmerinnen, wohingegen männliche Autoren, die ähnliche Dinge eigentlich beschreiben, dann als Gesellschaftsromanautoren bezeichnet werden, wie Jonathan Franzen zum Beispiel. Und hier findet jetzt eigentlich durch TikTok eine Art Umdrehung statt, beziehungsweise eigentlich den Autorinnen wird so eine Plattform eigentlich gegeben, wo sie jetzt nachträglich eigentlich Erfolge erfahren können. Denn das ist eigentlich total interessant, dass es gar nicht darum geht, dass hier Autorinnen oder Bücher gehypt werden, die gerade rausgekommen sind, die gerade erschienen sind, sondern Bücher, die schon länger draußen sind und jetzt nachträglich und auch wirklich ausschließlich durch TikTok zum Erfolg werden.
Hast du mal ein Beispiel für so ein Buch?
Ja, ein gutes Beispiel finde ich das Buch Song of Achilles von Madeline Miller, das 2011 herausgekommen ist. Und bei dem Buch handelt es sich um eine queere Liebesgeschichte, in der zwei junge Männer sich im antiken Griechenland ineinander verlieben. Und als das 2011 rausgekommen ist, hatte das sehr niedrige Verkaufszahlen, obwohl es in der Kritik eigentlich auch gefeiert wurde. Und dann hat die Nutzerin Ayman Chaudhry Ende 2021 dieses TikTok-Video produziert und einen regelrechten Hype ausgelöst.
Hey, this is day one of me reading the Song of Achilles. This is me finishing it!
Genau, und hier in diesem Video sehen wir sie zuerst lesen, bevor sie das Buch dann im zweiten Teil des Videos weinend in die Ecke wirft, weil das Buch eben ein sehr trauriges Ende hat.
Nicht spoilern.
Und ja, mittlerweile ist der Hashtag zum Buch, hat über 185 Millionen Aufrufe. Aktuell werden in den USA jede Woche bis zu 10.000 Exemplare davon verkauft. Es ist konstant auf Bestsellerlisten und eben auch auf den Bestsellerlisten von einzelnen TikTokerinnen, die jetzt zum Beispiel Jahresrückblick über 2022 machen. Ja, und da ist eben total interessant, wie man hier sehen kann, dass das wirklich ein Erfolg ist, der nachvollziehbar ausschließlich über TikTok erzielt werden konnte.
Heißt das, Bücher sind jetzt zurück im Pop?
Also ich würde sagen, das Buch war eigentlich immer im Pop und ist auch immer wieder zurückgekommen, aber in den letzten Jahren hat es da nochmal total interessante Ausformungen angenommen. 2019 sind zum Beispiel Aufnahmen von den Models Bella und Gigi Hadid rausgekommen, wo wir sie sehen, wie sie auf dem Weg zur Paris Fashion Week ja Bücher unter dem Arm tragen und lesen. Ein anderes Supermodel, Kaya Gerber, zum Beispiel hat einen Book Club bei Instagram. Und ja, gleichzeitig gibt es eben auch Trends wie zum Beispiel Dark Academia, was auch bei TikTok und Instagram stattfindet, wo es ganz viel auch um die Inszenierung des Intellektuellen, des Universitären, des Akademischen geht. Und da haben Bücher natürlich auch einen wichtigen Stellenwert. Und dann gibt es auch bei YouTube total interessante Formate, also Booktuber, also YouTuber, die sich ausschließlich mit Büchern beschäftigen, wie zum Beispiel die YouTuberin Sunny Booknock oder meinem persönlichen Lieblings-YouTuber Jack Edwards. Der macht zum Beispiel regelmäßig so Nachbesprechungen von Büchern. Er hat ein Format, das heißt Celebrity Book Club. Und da bespricht er zum Beispiel alle Bücher, die Celebrities mit sich herumtragen oder empfehlen, wie eben die Bücher, die die Hadid Sisters, auf die ich eben eingegangen bin, quasi mit sich herumgetragen haben. Und ja, dann liest er die und bespricht die ausführlich und auch total differenziert. Und ich finde, das Tolle an diesen Besprechungen von diesen Anfang 20-Jährigen ist, dass es überhaupt kein künstliches Aufrechterhalten von Hoch- und Popkultur gibt. Sie sprechen total gleichberechtigt über Klassiker aus dem Literaturkanon und Romantic Comedies, die eben gerade aktuell bei TikTok empfohlen werden. Und darin hat das ein totales Potenzial.
Vera Klöcke, Kulturwissenschaftlerin, hat uns BookTok erklärt, also die ziemlich einflussreiche Bücherbubble auf TikTok. Vielen Dank.
Dankeschön.
Als Frau kann man ja so einiges falsch machen. Zu viel anziehen zum Beispiel, zu wenig anziehen, das Falsche anziehen, die falsche Farbe anziehen. Kritik gibt es eigentlich immer. In Indien machen Hindu-Nationalistinnen gerade mobil gegen das Outfit einer Bollywood-Schauspielerin. Das sei zu knapp und außerdem ausgerechnet Safranfarben. Peter Hornung.
Eine Tanzszene auf einer kleinen Yacht in einer Bucht von Mallorca. Junge Frauen in Bikinis und vorne der weibliche Bollywood-Star Deepika Padukone. Ein Trailer für einen neuen Actionfilm mit dem Titel Pathaan. Mal tanzt Deepika alleine, mal ist ihr männlicher Partner zu sehen. Filmlegende Shah Rukh Khan, 57, der locker als 20 Jahre jünger durchgeht. Besharam Rang heißt der Hindi-Song, übersetzt schamlose Farbe. Lasziv, eindeutige Bewegungen. Das Video ist schnell geschnitten. Sie trägt Bikinis in unterschiedlichen Farben. Einmal ist er orange, man könnte auch sagen Safranfarben und ziemlich knapp. So wie sie in diesem Song die Farbe Safran darstellen, beleidigen sie die Gemeinschaft der Hindus und auch die guten Sitten ganz Indiens. Safran ist ein Symbol für Opfer und Reinheit und nicht für Schamlosigkeit. Der Hindu-Nationalist Surendra Jain ist mit seinen Ansichten nicht alleine. Im mittelindischen Bundesstaat Madhya Pradesh denken sie schon über ein Verbot nach, wie ein Minister verkündete. Die Kleidung, die man in diesem Video sieht, ist anstößig. Es wird sehr deutlich, dass dieser Song mit schmutzigen Gedanken gedreht wurde. Deshalb fordere ich, dass Sie diese Szene und die Klamotten darin korrigieren. Und ob dieser Film in Madhya Pradesh eine Genehmigung bekommt oder nicht, das steht noch zur Debatte. Keine Debatte mehr, alles verbieten, das fordern diese Demonstranten in Madhya Pradeshs Hauptstadt Indore. Sie verbrennen ein Porträt von Shah Rukh Khan, eines Muslims, der im Film die Hindu-Frau Deepika Padukone liebt. Auf Twitter, Facebook und Co. trendet der Hashtag Boykott Pathan. Shah Rukh Khan selbst gibt sich gelassen. Vergangene Woche sprach er bei einem Filmevent in Kolkata die Proteste nur indirekt an.
Social media is often driven by a certain narrowness of view.
Soziale Medien werden oft von einer gewissen Engstirnigkeit angetrieben, die die menschliche Natur auf ihr niederes Selbst beschränkt. Ich habe selbst irgendwo gelesen, dass diese Negativität den Konsum sozialer Medien steigert und damit auch deren kommerziellen Wert. Solche Bestrebungen schließen das kollektive Narrativ ein und machen es spaltend und zerstörerisch. Ein kollektives Narrativ, das den Hinduismus über alles stellt und Muslime ausgrenzt, meint der Schauspieler. Arrogant und provokativ sei seine Reaktion, sagen dagegen seine Kritiker, meist von der hindu-nationalistischen BJP, der Partei von Indiens Premierminister Narendra Modi. Unterstützung bekommt Shah Rukh Khan dagegen von seiner Schauspielkollegin Nusrat Jahan, die auch Politikerin ist und die für eine Oppositionsfraktion im indischen Parlament sitzt.
They are trying to command our lives.
Sie versuchen uns zu befehlen, was wir anziehen sollen, was wir essen sollen, wie wir sprechen und laufen sollen, was wir in der Schule lernen sollen, was wir im Fernsehen anschauen dürfen. Wir werden also vollkommen rumkommandiert in ihrem neuen Indien. Das ist so beängstigend. Ich weiß gar nicht, wo das auf Dauer hinführen soll.
In the longer run, I do not know where would it take all of us.
Peter Hornung über die sogenannte Bikini-Controversy in Indien, Streit um die freizügigen Outfits und Bikinis in einem Filmtrailer.